Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Guten Abend, liebe Annika.
Guten Abend, lieber Tobias.
Ich habe so ein Déjà-vu.
So ein bisschen. Erneut.
Ja.
Ja. Also wir sitzen hier, wenn man so will, nicht ganz freiwillig. Klingt jetzt natürlich schon sehr.
Ja, also wie bei der letzten Briefe-Folge sei an dieser Stelle gesagt, dass wir hier auch diese Folge erneut aufnehmen müssen. Auch diese hatten wir ja schon komplett eingesprochen. Weshalb sie vielleicht nicht mehr ganz so authentisch, spontan,
frisch,
fresh. Weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir Sachen nicht doppelt und dreifach oder denken. Haben wir das jetzt schon gesagt? Haben wir das nicht gesagt? Und davon kann ich doch ausgehen, dass du es weißt. Also hier als kleiner Disclaimer, das war die zweite Folge, weshalb wir dann im Prinzip bei über 3 Stunden waren. Auch die Briefe-Folge haben wir jetzt ja neu eingesprochen und jetzt diese Folge.
Danke an die Technik, die uns gedisst hat.
Die Technik, keine Person. Ich weiß, dass Menschen das gerade persönlich nehmen.
Nein. Also wenn wir pisst sind, dann eigentlich nur auf die Technik.
Ja, aber das haben wir ja alles im Brief 26 schon ausführlich thematisiert. Und dann lass uns jetzt doch mal eben kommen.
Ja.
Gucken, ist das Wort, das ich eigentlich nutzen wollte, keine Selbstneuschöpfung. Und zwar wollen wir über den Observer sprechen. Und das war einer der Situationen, wo es witzig ist, als ich den Brief 25 geschnitten habe, also noch bevor der veröffentlicht wurde, hatte ich schon alle Informationen. Das heißt, die Informationen im oder die Aufforderung zum Brief 25 waren eigentlich schon alle obsolet, weil mein großer Fehler war, dass ich nach Oxford Observer gesucht habe. Nicht nach London Observer. Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, als ich mitbekam, dass er natürlich beim The Guardian jetzt liegt, also das Archiv, aber wieso Oxford genannt? Moment, London. Und dann kommt man über das Archiv von London, von newspaper.com über The Guardian an die Ausgaben von 1938.
Vom London Observer.
Ich weiß nicht, ob der Oxford Observer auch vorhanden ist. Müssen wir mal nachgucken. Und wir haben uns natürlich gleich auch einfach das Jahresabo geklickt, weil wir gesagt haben, wir werden mit Sicherheit in den Laufen der nächsten Briefe auf Ereignisse oder Erwähnungen aus Zeitungen zurückgreifen wollen, können, dürfen. Dann haben wir gesagt, dann haben wir doch hier jetzt eine perfekte Quelle.
Genau.
Wo man gleich suchen kann.
Und das Schöne ist auch, also an dieser Stelle möchte ich gerne einen großen Dank aussprechen. Einmal an unsere Freunde aus Milwaukee und einmal an unsere Community hier vor Ort, sage ich mal, unsere Tolkien-Briefe-Community.
Und natürlich auch die Community in Milwaukee.
Ja, klar. Also es war halt einfach cool, weil wir halt so schnell Hilfe bekommen haben. Also in Form von, ne, hier gibt's Infos, hier habe ich ein Probeabo gemacht für euch. Schau mal hier, ich habe hier ein PDF. Ja. Also das war total toll.
Selbst Bill, der nachgeguckt hat, ob sie, also Bill Fliss, der Archivar, der nachgeguckt hat, ob sie nicht ein Scan, ein Druck, eine Kopie ist der Begriff, den ich gesucht habe, im Archiv hätten.
Weil haben sie natürlich, ja.
Es ist jetzt natürlich nicht elementar für die Forschung, aber für uns. Wir wollten wissen, was steht zwischen den Punkten, was wurde weggelassen. Und ich glaube, es ist einiges. Also mit dem Wissen, dass wir euch jetzt heute hier einfach in einer Sonderfolge, die wir natürlich für allen zur Verfügung stellen wollen, also auch den Menschen, die nicht bei Steady sind, weil wir gesagt haben, so, ne, hier kommt nochmal so ein kleines Weihnachtsbonbon, kommt hier nochmal einfach mal on top oder zwischen den Jahren kommt die Folge wahrscheinlich raus. Und wie gesagt, so, das ist einfach so ein nettes Gimmick. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und irgendwie uns noch was Gutes tun wollt zum nachträglichen Weihnachtsfest, dann überlegt doch mal, ob ihr nicht vielleicht bei Steady einfach ein Abo abschließen wollt fürs nächste Jahr und uns im Prinzip damit dann monatlich unterstützt, damit wir auch weiterhin in der Art und Weise agieren und arbeiten können, weil man stellt dann doch im Laufe der Zeit relativ schnell fest, wie viele Dienste es gibt, die einem die Arbeit erleichtern und dummerweise wollen die alle Geld.
Ja, Und es braucht auch immer irgendwie Zeit. Also nicht nur, wenn man Folgen zweimal aufnehmen muss, weil die Technik versagt, sondern halt wirklich auch, ne, solche Recherchen oder so. Man will es ja dann doch genau wissen. Und jetzt in diesem Fall bei dem Observer-Leserbrief, der ja 18. Januar 38 veröffentlicht wurde, mit Fragen an Tolkien gerichtet sozusagen, ja, für Tolkiens Werk, war es ja jetzt doch beim Lesen des kompletten Leserbriefs, also es gehen einige Lichter auf, finde ich. Und die reine Zusammenfassung in Carpenters Einordnung zu Brief 25, der darauf Bezug nimmt, ist schön und gut und hilft erstmal weiter, dass man weiß, was soll jetzt eigentlich dieser Brief von Tolkien da jetzt bedeuten, der darauf ja antwortet. Aber klar, es geht da ja erstmal um Tolkiens Perspektive. Wir wollen aber natürlich auch im besten Fall die komplette Perspektive. Das werden wir nie erreichen können, das ist völlig utopisch.
Aber bei diesem Brief schon weitaus besser.
Ja.
Und vor allem auch durch die Ansicht der kompletten Seite des Observers,
ja,
werden auch andere Fragen gelöst.
Ja.
Deshalb würde ich sagen, lass uns gar nicht lange schnacken.
Mhm. Koppelnackend?
Auch nicht koppelnackend, aber liest es sich so schlecht, sondern
okay,
wir haben uns jetzt einfach dafür entschieden, diesen Brief, was ein Leserbrief ist, der veröffentlicht wurde, der in Archiven frei einsehbar ist, ausnahmsweise in Gänze zu zitieren. Und das machen wir in altbekannter Englisch-Deutsch-Manier. Du ein Wort Englisch, ich ein Wort Deutsch. Du ein Wort Englisch, ich ein Wort Deutsch.
Gut, dann lese ich jetzt erstmal das englische Original vor, das übertitelt ist mit Hobbits. Zitat: Sir, Dr. Julian Huxley, in one of his recent lectures, referred to the little furry man seen in Africa by natives and, although dimly in moonlight, by at least one scientist. What I should like to know is whether these creatures provided the inspiration for Professor Tolkien's attractive Hobbit, the newest visitor to so many of our nurseries this Christmas. Naturally, I always read my children's books before giving them to them, and I noticed that the characters in The Hobbit were nearly all drawn from real animal life or from real mythology. Few of them appear to be invented. On mentioning the hairy-footed hobbit, rather like a rabbit, to one of my contemporaries, I was amazed to see her shudder. She said she remembered an old fairy tale called The Hobbit in a collection read about 1904. This creature, she said, was definitely frightening, unlike Professor Tolkien's. Would the professor be persuaded to tell us some more about the name and inception of the intriguing hero of his book? It would save so many research students so very much trouble in the generations to come. And, by the way, is The Hobbit stealing of the dragon's cup based on the cup-stealing episode in Beowulf? I hope so, since one of the book's charms appears to be its Spenserian harmonizing of the brilliant threads of so many branches of epic, mythology, and Victorian fairy literature. Yours, etc., Habit, Queensway. Zitat Ende.
So, und wir haben es einfach mal versucht zu übersetzen. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, wir sind kein Übersetzer. Wir geben unser Bestes. Und wir haben es einfach wie folgt übersetzt. Sir, Dr. Julian Huxley erwähnt in einem seiner jüngsten Vorträge die kleinen pelzigen Männer, die in Afrika von Einheimischen und, wenn auch nur dämmerig im Mondlicht, von mindestens einem Wissenschaftler gesehen worden seien. Was ich nun gerne wüsste, ist, ob diese Geschöpfe die Anregung zu Professor Tolkiens ansprechendem Hobbit gaben, dem jüngsten Besucher in so vielen unserer Kinderzimmer in diesem Weihnachtsfest. Selbstverständlich lese ich die Bücher meiner Kinder stets, ehe ich sie ihnen gebe, und mir fiel auf, dass die Gestalten im Hobbit fast alle der wirklichen Tierwelt oder der überlieferten Mythologie entstammen. Nur wenige schienen frei erfunden. Als ich einer meiner Zeitgenössin vom zottelfußigen Hobbit erzählte, der einem Kaninchen nicht unähnlich sei, war ich erstaunt, sie erschaudern zu sehen. Sie sagte, sie erinnere sich an ein altes Märchen mit dem Titel »Der Hobbit« in einer Sammlung, gelesen um das Jahr 1904. Dieses Geschöpf, so erklärt sie, sei entschieden furchterregend gewesen, ganz anders als Professor Tolkiens. Würde der Professor wohl geneigt sein, uns noch etwas über den Namen und die Entstehung des fesselnden Helden seines Buches mitzuteilen, es würde so viele künftigen Forschern so überaus viele Mühe ersparen. Und, nebenbei gefragt, beruhte das Stehlen des Drachenbechers durch den Hobbit auf der Becherraub-Episode in Beowulf? Ich hoffe es, denn einer der Reize des Buches scheint in seinem spenserianischen Einklang der glänzenden Fäden so vieler Zweige des Epos, der Mythologie und der viktorianischen Feenliteratur zu liegen. Ihr ergebener Hobbit, Queensway. So, wenn man jetzt dieses Werk betrachtet, mutet es, finde ich, sehr merkwürdig an.
Mhm.
Weil man im Prinzip das Gefühl hat, auch nur weil ich jetzt weiß, was jetzt gleich kommen wird, als ob man über Tolkien sprechen würde.
Ja.
Und ich glaube, jetzt ist es entscheidend, mal einen Blick auf die komplette Seite und die Art zu werfen, wo dieser Brief oder wie dieser Brief eingebettet ist.
Mhm.
Was halt einfach nochmal deutlich macht, dass es manchmal nicht nur um den Inhalt geht.
Ja. Also wir haben hier eine mehrspaltige komplette Zeitungsseite. Wir gehen davon aus, dass die so ungefähr die Größe haben wird, wie die Zeitungsseiten Tageszeitung bis heute gedruckt werden. Und die Leserbriefe nehmen hier zwei Spalten ein. Also nur von oben bis unten durchgängige Zeitungsspalten und oben also über alles übertitelt steht Letters to the Editor, also an den Herausgeber. Und dann kommen eben diese verschiedenen Leserbriefe, die durch Striche voneinander geteilt werden, kann man, glaube ich, noch der Vollständigkeit halber dazu sagen. Und die auch vom Umfang her mehr oder weniger so sind wie das, was wir gerade vorgelesen haben. Also einer auf dieser Seite ist ein bisschen länger, ansonsten entweder gleich oder kürzer. Und alle haben einen Titel bekommen. Und in unserem Fall eben Hobbits. Und ich gehe davon aus, dass das wie heute so gehandhabt worden ist, dass nicht die Leserbriefenschreibenden selber diese Titel gegeben haben, sondern halt eben die Redaktion das gemacht haben wird. Weil wenn ich einen Brief schreibe, gebe ich dem keinen Titel.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich dann, wenn ich Hobbit wäre, meinen Leserbrief mit Hobbits übertiteln würde oder nicht eher Frage an den Professor Tolkien oder sowas.
Ja.
Wir hatten ja in Brief 25 dann ja auch darüber sinniert, warum Tolkien einfach nur Sir schreibt.
Stimmt.
Und das ist auch etwas, was hier auffällt, dass die eigentlich alle mit Sir anfangen.
Und das ließ mich halt einfach, wir können es ja jetzt nur mutmaßen, aber dadurch, dass die komplette Rubrik Letters to the Editor, also Brief an den Herausgeber, genannt wird, so würde ich es einfach mal übersetzen, spricht man halt im Prinzip keinen klassischen Leserbrief zu einem bestimmten Thema, sondern man schreibt halt immer den Herausgeber an und dann darum steht überall Sir.
Ja, und deswegen wird auch Tolkien nicht direkt adressiert an ihn selber.
Ja.
Lieber Herr Professor, was denken Sie denn, sagen Sie mal, sondern ne, wäre der Professor geneigt oder könnte man ihn dazu überreden? Jetzt ergibt auch das Sinn, was Tolkien dann in seinem Brief schreibt, nämlich dieses, es braucht keine Überredung, ich bin für Schmeicheleien ebenso empfänglich wie ein Drache oder wie er es da geschrieben hatte, ne?
Ja.
Das klärt sich jetzt hier auch, dass die halt eben alle an den Herausgeber nicht nur adressiert, sondern auch gerichtet sind. Und der soll jetzt bitte rausfinden oder antworten, wie auch immer, die Fragen halt beantworten.
Ich weiß nicht, da könnte man jetzt wirklich eine tiefergehende Analyse machen, ob das einfach in seiner Zeit gang und gäbe war oder ob das etwas Observer-spezifisches ist. Aber es ist halt einfach interessant zu sehen, wie man halt einfach zu einer dritten Partei spricht,
ja.
Anstatt im Prinzip an jemanden direkt, was jetzt natürlich bei dem Hobbit auch dahingehend sinnvoll ist, weil es ist wahrscheinlich irgendwann mal eine Rezension oder was Ähnliches gab.
Mhm.
Und man ja jetzt nicht Tolkien direkt angeschrieben hat, sondern halt im Prinzip einfach darauf bezogen. Also es ist eine ganz interessante Art der Kommunikation.
Finde ich auch.
Das ist so, als ob ich mit einer dritten Person sprechen würde mit der Bitte, dass Johnny doch Kabelbrücken bestellt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja.
Könnte Johnny vielleicht noch, lieber Jonas, könnte Johnny vielleicht nicht noch Kabelbrücken kaufen? Er spricht da selbst mit ihm.
Ja. Aber ich denke, wenn man halt auch nicht weiß, wo Tolkien lebt, ist es auch relativ, auch in der Zeit trotzdem mühselig, die Adresse rauszufinden, oder? Du musst ja erstmal wissen, in welchem Adressbuch du den nachschlagen kannst. Und deswegen ist das vielleicht halt dann wirklich der einfachere Weg. Und ich meine, wenn ich halt ein geneigter Zeitungsleser bin, dann kriege ich das ja eh, also der Observer ist ja eine Sonntagszeitung, kriege ich das ja jeden Sonntag, diese Letters to the Editor mit, kriege ja mit, dass die ja auch beantwortet werden und sehe da halt dann ja vielleicht auch nicht nur für mich ein Interesse, weil was Habit ja auch schreibt, ist ja eben, dass dieses gerichtet an die Generationen von Forschenden in der Zukunft, was wir ja im Brief schon besprochen haben. Ja. Also schon diese Weitsicht, dieses Buch wird irgendwann mal von Leuten analysiert werden wollen. Und vielleicht ist da halt dann die Intention oder der Weg zum Leserbrief in einer öffentlichen Zeitung vielleicht halt auch dahingehend sinniger, weil das ja vielleicht, ne, auch andere Leute außer mich selber interessieren wird. Davon geht dieser Leserbriefschreibende ja aus.
Also ich glaube, jetzt können wir es auch verraten, jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Wir sind einfach in der Zeit zurückgereist. Und dachten, ey, Tolkien, schreib mal was zum Hobbit, das macht uns das Leben einfach einfacher. Und
ja, Adressat ist auch noch so eine Sache. Nicht Adressat, Absender?
Ja.
Der Absender des Leserbriefs?
Ja. Das sieht man nämlich auch dann erst, wenn man alle Einträge sieht, dass nämlich das komplett unterschiedlich gehandhabt wird.
Ja.
Und ich war mir erst nicht, also ich weiß nach wie vor nicht, was genau Queensway ist, ob das ein Ortsteil,
eine Straße. Das ist ein Ort.
Es kann ja theoretisch auch eine Straße sein.
Ja.
Weil jede Person, die da was hingeschickt hat, hat, glaube ich, mehr oder weniger selbst entschieden, was da steht und wie viel da steht. Also da gibt es zum Beispiel auch auf der gleichen Seite, das muss ich ein wenig reinzoomen in dieses Dokument, das ist halt schon ein sehr schlechter Scan. Das ist zum Beispiel ein Peter W. Granite aus 77 Albert Road, Crosshill, Glasgow.
Mhm.
Aber es gibt zum Beispiel auch nur ein W.L. aus Giffnock. Oder I.S.C. aus Parkstone. Also da ist so jedem freigelassen, was da als Absender, als Kennung dient.
Und bei einem London Observer oder einer Zeitung, die ja in London gedruckt und verteilt wird, muss ich natürlich Queensway als Ort in London oder Straße oder wie auch immer, ne, nicht weiter erklären. Heute ist Queensway natürlich so als die Einkaufsmeile irgendwie bekannt, denke ich mal.
Ja.
Aber da muss man dann auch nicht noch London dazu schreiben oder so, weil das halt einfach bekannt ist, wie du sagst, ne? Dass man das halt einfach voraussetzen kann, dieses Wissen auch. Und das fand ich halt schon sehr spannend. Und auch, dass Habit als Absender in Gänsefüßchen steht. Das war für mich jetzt aus Carpenters Einordnung, ist das nicht hervorgegangen. Weil Carpenter setzt ihn ja den Namen in Gänsefüßchen, aber weil es halt so ein, wie so ein Pseudonym halt wirkt, ne? Habit von Hobbit, weiß man ja nicht, wird mit einem B geschrieben und A und dann geht's um Rabbits, also es ist so ein bisschen so, Und dann dachte ich, dass Carpenter das halt in Gänsefüßchen gesetzt hätte, um halt zu zeigen, das ist vielleicht ein Pseudonym. Dass aber der Briefeschreibende selber schon das in Gänsefüßchen gesetzt hat, das wissen wir ja erst, seit wir diesen Scan gesehen haben.
Bevor ich gleich mal auf die Pronomen-Thematik eingehe, yeah. Einfach nochmal, es gibt auch auf dieser Seite, der kommt nach diesem Eintrag, Friendship by Post.
Okay.
Da fragt halt jemand, ne, ob man nicht eine Brieffreundschaft oder so machen möchte. Und zwar 17.d.g. Colony Pona for India.
Okay, ich schreibe da jetzt hin. Hallo. Fast 100 Jahre später. Du wolltest eine Brieffreundin haben. Hier bin ich. Schreib mal wieder.
Genau.
Süß.
Ja, du hast gerade, ne, es fällt uns natürlich sehr, sehr, sehr schwer hier, also generell, aber besonders hier, da wir ja nur ein Pseudonym haben.
Ja.
Und wir sind beide irgendwie instinktiv, warum wissen wir nicht, ursprünglich bei der Briefbesprechung von männlich ausgegangen.
Ja.
Aber wenn man jetzt diesen Brief liest, lässt es natürlich auch Spielraum für weiblich.
Absolut. Und ich fand es total spannend, weil ich das halt, als ich es bei Carpenter gelesen habe, habe ich die paar Zeilen, die wir da haben, männlich gelesen. Auch das Interesse daran oder wie auch immer. Und du hattest es ja dann auch, dass yours etc., mit dem ja unterschrieben wird
ja.
oder der Brief beendet wird, hattest du ja auch erstmal mit ihr Ergebener übersetzt. Und ich finde es halt so spannend, weil bei mir, ich weiß nicht, nachdem ich das gelesen habe, lese ich da eine Frau. Ich weiß nicht warum, das ist so ein Bauchgefühl. Ich kann da nicht den Finger drauflegen. Es sind so ein paar...
Die Bücher, die man den Kindern vorliest.
Ja, es sind so zwei, drei Sachen. Also einmal diese Nurseries, diese Kinderzimmer, Plural. Also unsere Kinderzimmer, schreibt die Person ja. Und da weiß ich jetzt nicht, okay, meint die Person vielleicht irgendwie halt die Kinderzimmer unserer Generation oder unserer Gesellschaft, so die in unsere Kinderzimmer halt einfach dieser Hobbit da eingezogen ist? Oder sind halt wirklich die eigenen Kinderzimmer gemeint, im eigenen Haus?
Also ich glaube hier tatsächlich, so wie ich, also ich lese es hier tatsächlich so, das heißt in den Kinderzimmer unserer Nation.
Ja.
Und weil ich glaube nicht, dass der Hobbit zieht bei uns ein.
Ja.
Aber der Hobbit zieht nicht in dein Zimmer ein und in mein Zimmer ein.
Ja, ja, das stimmt.
Dann unabhängig würde, davon steht ja nachher trotzdem drin, dass sie es, sie liest die Werke natürlich selbst, bevor es ihren Kindern gibt. Also, ja.
Und auch dieser Satz, ich lese es meinen Kindern vor, ich lese es selber, bevor ich es meinen Kindern vorlese. Was wir daraus lernen als Fakt ist, da wird öfters vorgelesen. Das ist nicht das erste und das letzte Mal, sondern immer, wenn neue Bücher den Kindern vorgelesen werden, liest die Person das vorher selber. Und ich weiß nicht warum, ob es vielleicht auch das Wort Nursery ist, was es für mich ausmacht, aber ich war da irgendwie bei einem Kinderhaus. Ich war da gar nicht bei den eigenen leiblichen 1 bis 3 Kindern oder in der Zeit vielleicht auch noch ein paar mehr, aber irgendwie war ich da so bei einer Mitarbeitenden in einem Kinderhaus, die halt Bücher auswählt für Kinder, die neu erschienen sind, die jetzt gerade spannend sind und die man dann halt gerade zu Weihnachten, wo man dann halt auch mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt vielleicht, um den Kindern was Gutes zu tun, dann halt ein neues Buch anschafft. Das ist irgendwo, aber ich kann das nicht begründen, das ist nur so ein zwischen den Zeilen Gefühl,
ja,
was ich mir da raus erschließt irgendwie.
Also man merkt schon, dass an dieser Stelle die Interpretationsmöglichkeiten mit dem Brief größer sind als für sie. Also wir haben jetzt mehr Fragen, andere, aber mehr Fragen, als wir sie vorher hatten.
Das stimmt. Ja.
Und ja, das könnte man natürlich gucken, gab es Kinderhäuser, gab es Armhäuser in Queensway 1938.
Aha, stimmt, ja.
Aber ich glaube, das führt alles zu weit.
Ich finde es auch nicht wichtig letztendlich.
Nee, aber es ist halt einfach schön, die Sachen zu sehen. Und ich finde, dieser Brief ist oder dieser Leserbrief in seiner Gänze zeigt einfach nochmal so ganz stupide, wie wichtig es ist, Kontext zu haben.
Ja.
Dass es gut ist, dass man jetzt die ganze Zeit haben, dass wir wissen, was mit Cersei gemeint ist. Dass Herbert wirklich in Anführungszeichen gesetzt ist. Etc. pp.
Etc. pp. Gutes Stichwort, weil yours etc. Da hatten wir uns ja bei Tolkiens Antwort doch auch irgendwie gedacht, boah, wie unhöflich, yours etc.
Ja.
So sollte das irgendwie witzig gemeint sein. Und dann liest du diese Seite, diese komplette Seite und siehst, okay, das ist relativ gang und gäbe, yours etc. Oder der...
Jeder Brief, jeder Leserbrief auf dieser Seite endet mit yours etc.
Etc., ja. Also einmal in diesen Duktus hinein, aber auch als direkte Antwort von dieser Person, die Tolkien ja so über Dritte adressiert, nimmt er das halt auf und spiegelt das. Ob er jetzt selber den Observer gelesen hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass ihm halt dieser Ausschnitt zugeschickt worden ist von einem Freund, der halt sagte, hier hast du das schon gesehen in der aktuellen Ausgabe.
Also wenn man, ich habe es jetzt nochmal durchgeguckt, weil es ist wirklich jeder dieser Leserbriefe hat den komplett gleichen Aufbau. Es ist Sir, Komma, Dreiviertelstrich, kein Bindestrich, ein Dreiviertelstrich, Text, Punkt, Dreiviertelstrich, yours, etc. Punkt.
Mhm. Und dann Absender.
Und dann H. Punkt. Also der erste Miniature Writing, H. Punkt.
Mhm.
No more.
Mhm. Dann könnte man jetzt auch überlegen, ob die Redaktion das jeweils ändert. Also wenn du jetzt mit dir, Mister, mir fällt gerade der Name von dem Redakteur nicht ein, bla 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 bla.
Interessanter Name.
Ja, absolut, erwähnte Person. Und die Redaktion das dann halt vereinheitlicht und bei allen das rausschneidet und einfach mal Sir, Komma, Spielstrich. Und genauso die Abrede, weiß ich nicht, ob man das so nennt gerade, aber halt diese, also die Verabschiedung mit allerbesten Grüßen und die Redaktion macht draus yours, etc. Punkt. Also wir wissen nicht, ob das von den Leserbriefschreibenden selber so kommt.
Ich gehe nicht davon aus. Weil, wenn wir erstmal, das ist eigentlich die perfekte Brücke.
Ja.
zu Tolkiens Antwort, weil auch da ergeben sich aufgrund der Archivunterlagen, die wir ja jetzt haben, zumindest 1-2 Antworten auf Fragen, die wir hatten.
Mhm.
Tolkien wird nicht im gleichen Duktus den Leserbrief an die Person geschrieben haben.
Mhm.
Und da gehe ich davon aus, dass er schreibt sowas wie Hallo Herbert oder irgendwie etwas. Sir/Madam.
Ja.
Herbert. Und da aber auch dieser Brief ja in Gänze so aufgebaut ist, wie der Part, den wir ja jetzt haben, gehe ich also davon aus, dass sie das wahrscheinlich auch entsprechend so berücksichtigt oder entsprechend abgewandelt haben.
Mhm. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Tolkien das genauso macht, einfach als Antwort und als vielleicht auch humorvoll.
Aber das war ja nie als Antwort gedacht.
Ja, ja. Aber er hat ja nur diesen Leserbrief aus dem Observer. Mehr hat er ja nicht.
Ja.
Ne? Ich kann mir bei seinem Humor schon vorstellen, dass er das dann auch, die lange Antwort, die in dem Umschlag war und ja nicht für die Redaktion gedacht war, dass er die schon auch in diesem Duktus schreibt, als einfach Augenzwinkern. Aber es kann eben auch genauso sein, dass es komplett ein anderer An- und Abrede war, sondern halt, und die Redaktion das dann als Leserbrief in dieses Format gebracht hat. Ja, werden wir nie erfahren wahrscheinlich.
Was wir aber erfahren, was uns aber auch noch nicht ganz klar ist, warum, sind die drei Sterne. Diese drei Sterne, die wir in der englischen Ausgabe hatten.
Von Tolkiens Antwort.
Von Tolkiens Antwort, aber nicht in der deutschen Antwort.
Ja.
Sind die drei Sterne, die der Observer zwischen langen Textblöcken, zwischen Absätzen einbaut.
Genau.
Und hier wäre es einfach nur interessant, auch mal zu wissen, warum es nur im Brief, den Tolkien, also den Carpenter bei Tolkien abgedruckt hat, diese Sternchen nur beim letzten Absatz kommen und nicht bei den Absätzen
das
davor.
Das ist wirklich schräg, oder? Also du bist jetzt in der Ausgabe vom 20. Februar mit der Antwort von Tolkien.
Ja, wir sind ja jetzt beim zweiten Brief, also beim zweiten Text, den wir jetzt nicht vorlesen müssen, weil der halt im Observer ja abgedruckt wurde.
Ja, und das ist ja Brief 25, den wir ja in einer eigenen Folge besprochen haben.
26. Nee, 25.
Nee, 25.
25, ja.
26 ist die Folge, die gefressen wurde.
Genau. 26 ist die Folge, wo Tolkien über diesen Brief schreibt.
An Anduin schreibt, genau. Gut. Brief 25, aka Leserbrief vom Observer vom 20. Februar 38. Und da ist halt auffällig, dass über diese zwei Spalten, die es auch hier wieder gibt für Leserbriefe, Letters to the Editor übertitelt, die Antwort von Tolkien halt vier Fünftel von dieser kompletten linken Spalte einnimmt. Also da ist unten noch irgendwie zwei kleine, sehr kurze Leserbriefe noch in der gleichen Spalte.
Ja. Also nicht kurz, sondern normal lange hätte ich sie jetzt genommen. Weil, wenn man jetzt, das ist nämlich sehr faszinierend. Wenn du jetzt beide Spalten nebeneinander legst, fängt er erstmal mit dem Brief von Tolkien an.
Ja.
Auf der linken Spalte. In der Zwischenzeit, auf der gleichen Länge, haben wir auf der rechten Spalte ein Leserbrief, zwei Leserbriefe, drei Leserbriefe, vier Leserbriefe, fünf Leserbriefe. Das heißt, Tolkiens Antwort hat die Länge von 5 Leserbriefe.
Ja.
Und dann kommen auch da nochmal zwei normal lange Leserbriefe, genauso wie unter Tolkiens Leserbrief. Das heißt, hier sind halt einfach statt 14 wesentlich weniger Leserbriefe.
Ja. Oh mein Gott, und ich habe gerade was gesehen. Das ist so cool. Du hattest ja diesen Friendship by Post vom 18. Januar, dieses Gesuch nach Brieffreunden. Ja. Der antwortet in dieser Ausgabe. Schau mal, der schreibt wieder auch unten, zweite Spalte, relativ weit vorletzter.
Stimmt.
Friendship by Post. Und er schreibt, in Antwort auf meinen Brief vom 16. Januar, also jetzt wissen wir auch 2 Tage vorher, egal, hat er oder sie 37 Antworten
geil
erhalten. Das ist so süß. Ich finde das toll.
Und jetzt merke ich, I wish I could write to all in correspondence individually.
aber hat sich dann wohl für einige, I have selected as my pen friends, also meine Brieffreunde, und den werde ich bald schreiben. Allen anderen danke ich. Bla bla bla. Das ist so cool, oder?
Ja.
Guck mal, obwohl wir es jetzt zum zweiten Mal aufnehmen, haben wir noch was Neues entdeckt.
Richtig, weil das hatten wir in der Uhr. Guck mal, eben Bonus-Content.
Yay.
Hier.
Mir ist nur aufgefallen, letztes bei der ersten Aufnahme, dass dann Leserbrief über Poltergeister. Aber der ist halt auch weiter, ganz weit oben irgendwie neben Tolkien. Ach, ist das cool. Das freut mich jetzt richtig für die Brieffreunde.
Er kann jetzt aus 37 Leserbriefen.
Das ist schon krass.
Brieffreundschaften.
Nach Indien, ey.
Ja.
Cool.
Er braucht halt ein bisschen hin und zurück, ne? Also.
Ja. Zurück zu Tolkien.
So, und hier haben wir, wie gesagt, die drei Sternchen. Mhm. Und wir haben jetzt nicht weitere Observer uns angeguckt mit Letters to the Editor, ob das üblich ist, aber man, dass es so lange Briefe kommen, aber im Regelfall sind sie halt wirklich alle sehr kurz. Und wir wissen ja auch, dass Tolkien nicht davon ausgegangen ist, dass er veröffentlicht wird.
Mhm, genau. Weil er hatte ja extra noch eine kürzere wahrscheinlich an den Observer angepasst oder an die normale Leserbrieflänge, könnte ich mir vorstellen, angepasste Antwort geschrieben zum Abdrucken. Und das, was letztendlich abgedruckt wurde, war ja gar nie dafür gedacht. Ne? Das war in einem extra Umschlag und schon frankiert, aber hat halt keine Adresse von Hobbit in Queensway.
Und das ist vielleicht auch der Grund, warum der Brief überhaupt in Gänze abgedruckt wurde.
Mhm.
Also das ist eine reine Hypothese.
Ja.
Wenn aber der Observer auch nicht die Adresse hat, sondern einen, ich sag mal in Anführungszeichen, anonymen Brief bekommen hat oder den Briefumschlag schon weggeschmissen hat oder weiß der Henker was.
Ja.
Kann es natürlich, und ich möchte den Observer jetzt nicht in Schutz nehmen, aber es ist liquide zu sagen.
Legitim meinst du?
Ja, legitim zu sagen, flüssig ist es auch, dass die Entscheidung, den Brief zu veröffentlichen, dahingehend getroffen wurde, dass man gesagt hat, es ist interessant, es ist wichtig, wir haben keine Möglichkeit, Herbert zu kontaktieren.
Mhm.
Natürlich wäre dann der feine Zug gewesen, dass man Tolkien vorher informiert hätte.
Ja.
Weil ich glaube, Tolkiens Adresse, auch wenn sie, ich glaube, Tolkien hat sogar die vollständige Adresse.
Ja.
Ich finde gerade meine Maus nicht. Da. Ja, Tolkien hat seine komplette Adresse. Also sie hätten ihm ja wenig schreiben können, ey, wir erreichen ihn nicht, wir veröffentlichen nicht. Darum gehe ich nicht davon aus. Aber es ist zumindest liquide, weil das würde auch erklären, warum man 4 Wochen wartet oder 4 Ausgaben wartet.
Ja, bis man das abdruckt. Ne?
Bis man es abdruckt.
Ja, absolut. Also das kann ich schon auch nachvollziehen. Gib mir so ein bisschen den Glauben an die Presse wieder zurück, die nicht gleich alles dramamäßig auspackt und das nimmt, weil es einfach cooler ist und gar nicht den Wunsch des Autoren irgendwie respektiert, der diesen Leserbrief eingesendet hat, sondern gleich alles aufmacht und abdruckt. Aber das ist halt so eine, klar, wenn sie sagen, das ist eine wichtige Antwort und die ist ja auch toll, weil sie so ausführlich ist. Wir drucken das jetzt in Gänze ab, weil wir erreichen denjenigen nicht. Ist ja eigentlich cool, aber ich gebe dir recht, es wäre noch cooler gewesen, vorher halt eben Tolkien mal kurz Bescheid zu geben und vorzuwarnen.
Und dann wäre es interessant zu wissen, was Tolkien gesagt hätte.
Ja, das hätte ich sehr, sehr spannend gefunden. Ach Mann, alle diese Briefe, die
aber,
uns durch die Lappen gegangen sind.
Aber man darf natürlich nicht vergessen, wer fragt, kriegt Antworten.
Ja.
Und es ist einfacher, nach um Entschuldigung zu bitten, als vorher um Erlaubnis.
Gilt vielleicht auch für das Abdrucken seiner kompletten Adresse. Wir sehen jetzt gerade auf dieser Seite vom 20. Februar, dass das auch völlig legitim ist. Also ich habe jetzt die Adresse von demjenigen in Indien, ne, mit
Straße, Hausnummer, Postleitzahl.
Straße, Hausnummer und so weiter. Ob das jetzt alles noch so heißt, weil 38, wir dürfen nicht vergessen, Indien ist noch eine britische Kolonie. Ob es da noch eine Colony Road gibt, weiß ich nicht, heutzutage in Pune. Aber halt auch in Richmond, in Surrey zum Beispiel, steht die komplette Adresse inklusive Hausnummer dabei und so weiter. Und ich fand's halt total befremdlich, dass da halt komplett die 20 Northmore Road Oxford bei Tolkien halt dabei steht. Aber klar, so berühmt ist er halt noch nicht. Wir wissen auch, dass er nicht deswegen irgendwann umgezogen ist, sondern wegen ganz anderer Dinge und viel später. So richtig berühmt wurde er eigentlich erst mit dem Herrn der Ringe, aber ja.
Jetzt ist er nur berüchtigt.
Jetzt ist er nur berüchtigt, genau. Aber das fand ich schon so, aber ich weiß nicht, ob ich dazu datenschutzkonform gedrillt wurde in unserer Zeit.
Ja, nicht nur das. Ich meine, meine Adresse steht ja auch, und da stand ja auch lange Zeit im Impressum der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Mm.
man darf halt auch nicht vergessen, wir gucken jetzt natürlich auf Tolkiens komplette Lebensgeschichte zurück.
Naja.
Er hat gerade vor 4 Monaten sein Erstlingswerk aus der nicht wissenschaftlichen Reihe publiziert.
Ja. Ja, und seine Adresse wird ja sicher auch im Verzeichnis zu finden sein, wie das halt einfach üblich war, ne?
Ja.
Also ich glaube, wir sind wahrscheinlich so die Generation, die das alles abbestellt hat und nicht wollte, dass da irgendwelche Adressen und Telefonnummern in welchen Telefonbüchern auftauchen.
Nochmal ganz kurz für die Jungen unter euch, die das vielleicht nicht mehr kennen. Früher gab es für jeden Ort, also Dortmund hat so einen richtig dicken Wälzer, das waren so bibelpapierdünne Seiten, auf denen halt im Prinzip alle Einwohner sortiert nach Straßennamen oder nach Nachnamen, stimmt, eingetragen waren, wo dann eben dahinter die Telefonnummer stand und die Adresse.
Ja.
Man hatte die Möglichkeit, nur die Telefonnummer, man hatte die Möglichkeit, gar nicht eingetragen zu werden. Dann gab es das gleich nochmal für die gelben Seiten, das waren dann Handwerker und sonstige Unternehmen.
Dienstleister, genau, ja.
Und ja, dann hatte man so einen dicken Wälzer vor sich und dann guckt man eh. Und wenn er jetzt irgendwie, wenn wir zwei jetzt uns eine Telefonnummer teilen müssten und man sucht jetzt nach Röttinger, aber es ist dummerweise wie Ecklich eingetragen, würde man dich halt nicht finden.
Ja, weil ich halt als deine gute Ehefrau natürlich unter deinem männlichen Namen gelistet
zumindest
bin.
Zumindest 1938.
Ja, und wir hatten es doch in weiß ich nicht welcher Folge, da bist du doch irgendwie in den Keller runter und hast doch dieses alte Wählscheibentelefon raufgeholt. Da hatten wir es doch auch schon darüber, wie lustig das war, dass man früher so gebunden war.
Ja, und diesen, die Nummer noch auswendig kannte.
Ja, ja, das eh, aber dass man halt durch diese Schnur am Telefon, auch vom Hörer zum Telefon, halt so gebunden war. Und dass man dann halt so einen Ort hatte, wo das Telefon stand und ne, vielleicht so ein kleines Telefonkästchen, so war das halt bei uns, ein kleines Möbelstück. Und da war dann halt eine Schublade drin und in dieser Schublade waren diese beiden Telefonbücher, weil die brauchte man ja da beim Telefon, ne?
Und das hat gewogen, die sind dann immer, also ich habe das ja noch miterlebt,
ja.
So alt bin ich, die sind dann auf Paletten in den Rewe, in den Plus, in was auch immer, bitte hier Marke von Einkaufsladen einfügen. Wurden die einfach in den Eingangsbereich palettenweise gestapelt und jeder konnte sich einfach 1, 2, 17 mitnehmen.
Ja. Und verteilt wurden die auch. Wir müssten mal Jonas fragen, der hat in seiner Teenie-Zeit sich ein bisschen Taschengeld dazu verdient, indem er die Zeitung ausgefahren hat, in so einem kleinen Wägelchen, total cool. Und ich weiß nicht, ob der nicht auch zeitweise dann immer die
ich glaube nicht, weil die einfach tatsächlich zu schwer sind. Also das waren ja richtig Gewicht, wenn der dafür für einen Hausblock, da muss er schon mit dem LKW vorfahren.
Mhm.
Ist jetzt aber auch egal.
Ja.
Meine Frage ist, bevor wir auf das letzte nicht-Tolkieneske Thema zu sprechen kommen, hast du noch irgendetwas zum Brief?
Also du warst ja bei den Sternchen und den Unterteilungen und mir ist halt, ich habe die gerade mal gezählt, das sind 5 Unterteilungen, die dann dadurch gemacht werden. Und ich finde, dass die jeweils könnten die im Vergleich zu den anderen, wir kennen ja jetzt 2 Zeitungsseiten vom Observer, aber dass die halt von der Länge her jeder Absatz davon ein Leserbrief sein könnte. Ja. Also das einfach im Verhältnis, du hattest ja schon gesagt, auf der rechten Spalte sind 5 Leserbriefe in der gleichen Zeit oder in der gleichen Länge, die das braucht.
Stimmt, fast immer auf der Höhe des nächsten.
Ja.
Sehr witzig, passe. Also wissen wir auch nicht, ob da nicht gegebenenfalls im Text ja auch noch was gekürzt wurde, weil auch das dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Der Brief musste ja abgetippt werden. Das ist ja nicht eine E-Mail.
Ja. Copy-Paste und so. Mhm, das stimmt. Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass da irgendwas weggelassen wird.
Es kann auch einfach sein, dass ein Wort falsch geschrieben wurde oder dass ein anderes Wort. Also ich meine, es ist nicht davon auszugehen, nach dem, was wir jetzt wissen, also gehe ich nicht davon aus, dass das 1:1 der Originalbrief ist, den Tolkien geschrieben hat.
Ja.
Durch die Anpassung der Ansprache, dass so alles komplett vereinheitlicht ist,
gibt es
auf jeden Fall genügend Anhaltspunkte, um die vollständige Authentizität, dass das 1:1 Tolkien so geschrieben hat, nicht gegeben ist. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass es wirklich diese Absätze, kann natürlich, ne, Tolkien war Linguist, klar, ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker, aber nein, ich möchte an dieser Stelle einfach anmerken, es gibt halt sehr viele Zufälle, woraus sich, wie du gesagt hast, Tolkien natürlich ein Spaß gemacht hat, das nachzuempfinden.
Ja.
Was aber dahingehend gleichzeitig für mich ein bisschen dagegen spricht, weil Tolkien diesen Brief ja nie zur Veröffentlichung gedacht hat.
Ja, verstehe ich schon.
Die Punkte sind, also die 3 Sternchen zu so einem halben Smiley-Gesicht angeordnet, sie kommen im Observer häufiger vor. Wie gesagt, interessant ist einfach nur, warum in der Carpenter englischen Ausgabe nur beim letzten Absatz,
das ist wirklich komisch,
diese drei Sternchen drin sind und nicht bei den anderen. Ob vielleicht wirklich am Ende der Platz gefehlt hat und man gesagt hat, komm, wir schmeißen hier.
Ja, aber ich weiß nicht, weil
4x3 Sternchen.
Ja, weil der letzte Absatz hebt sich ja jetzt nicht so komplett von allem anderen ab. Also das hätte ich ja dann noch verstehen können, aber ja.
Dann hast du noch.
Ja, kommen wir nun zur Werbung.
Ja.
Damit habe ich dich ein bisschen überrascht, glaube ich, bei der ersten Aufnahme, dass der Moment, der Überraschungsmoment ist jetzt natürlich weg. Aber ich würde...
Was bietest du mir denn an? Also was kann ich denn jetzt kaufen?
Oh, und mir ist gerade noch was aufgefallen, aber das schieben wir dann hinten an. Ich habe nämlich noch was, was wir fast vergessen haben. Ich habe im Angebot wunderbare Damenmode, an der du sicherlich total interessiert sein wirst. Und zwar von der Firma Swan & Edgar Ltd. Signs of Spring. Am 20. Februar, ne, denken die schon an den Frühling. Klar, wie so gute Marketingmenschen das halt tun. Und es gibt, Zitat, gay new frocks made exclusively for the stock size figure. Zitat Ende. Und mit gay ist nicht schwul oder lesbisch gemeint, sondern halt fröhlich. Das ist nämlich eigentlich ein wunderbares altes Wort, das leider so jetzt im Umgang nicht mehr so verwendet wird, wie es damals verwendet wurde, 1938. Und es gibt halt hier 1, 2, 3 schöne Stücke, die hier auch wirklich mit Bild dargestellt werden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel ein Tupfenkleid, nenne ich es mal, namens Priscilla für 70 Pfund. Jetzt bist du natürlich eher in der Verfassung, mir zu sagen, wie viel das heute kosten würde. Ich glaube, das war nämlich ziemlich teuer mit 70 Pfund. Ein kurzärmeliges Kleid mit Taliengürtel und Applikationen im Brustbereich namens Penelope. 60 Pfund oder
60 Pfund wären heute 5.160 Pfund.
Wie viel?
5.160.
Oh. Okay, wow. Und 80 Pfund?
Das ist der Inflationsrechner. 6.800.
Okay, für dieses Geld bekommst du einen wunderbaren Mantel, einen Wollmantel namens Perdita, wahlweise in Black oder Navy. Und die Abbildungen sind halt eben nicht, sind keine Fotos, wie man es heute so aus Modezeitungen kennt, sondern die sind halt noch komplett gezeichnet von Modezeichnern. Richtig schön. Ich liebe ja eh Werbung in alten Zeitungen. Das gucke ich mir immer total gerne an. Übrigens, Swan & Edgar findest du in der Piccadilly Road oder am Piccadilly im ersten Stock. Falls du da hingehen möchtest und dir was aussuchen möchtest. Oder auf der gegenüberliegenden Spalte sind dann auch noch verschiedene neue Veröffentlichungen von Novels of Unusual Merit abgedruckt und mit dem großen, wirklich ins Auge springenden Slogan Buy Books. Fand ich sehr, sehr schön.
Ganz kurz einfach nur, weil ich bin jetzt nochmal zu Bank of England, weil mir die Zahlen doch ein wenig sehr hoch vorkamen.
Ja.
60 Pfund sind 3.525 und 80 Pfund wären heute 4.700 Euro.
Auch eine Stange Geld.
Ja, für ein Kleid.
Ich glaube nicht, dass damit 60 Pence gemeint sind. Das wäre wiederum zu wenig. Oder? Also, ich meine, das ist ja...
Wir lassen es einfach so im Raum stehen.
Schickt uns gerne Feedback, falls ihr dazu euch einbringen möchtet.
Ja.
Ich fand es jedenfalls total schön. Und ich liebe so alte Werbung. Ich mag das total gerne. Aber was wird da angeboten? Ganz, ganz mini kleiner Exkurs in meine Zeit im Freilichtmuseum, als ich eine Ausstellung über die 20er Jahre mitkonzipieren durfte. Da war ich für den Bereich Koch- und Backbücher zuständig. Und jetzt stell dir mal vor, was da für tolle Werbung drin war. Nicht für Kleider und auch nicht für Schürzen oder sowas, könnte man ja auch denken, sondern für so Haushaltshelfer. Ja, eine sehr moderne Waschmaschine aus den 20er Jahren. Richtig cool. Ja, okay, das war's zur Werbung. Außer du hast noch was.
Nee, und ich würde sagen, das war's auch mit der Folge.
Nein, weil mir ist noch eine Sache aufgefallen, die ist wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig, aber ich finde sie so auffällig, vor allem wenn man das mal vor sich sieht. Und zwar der Titel Letters to the Editor. Die Schriftart, die dafür verwendet wurde, hat mich sofort an Tolkiens Handschrift erinnert. Und ich fand das so auffällig, weil, also aber erst auf den zweiten Blick war, auf den ersten Blick war so, ja, geht ja um Tolkien, klar. Aber allein das kleine D, wie das geschwungen ist, das ist gerade bei den Briefen an den Weihnachtsmann und so, siehst du das halt ganz häufig. Und erst im zweiten Dings ist mir gekommen, halt, warte, das hat nichts mit Tolkien zu tun. Also ja, weil sein Brief ist da abgedruckt, aber das kommt ja nicht von Tolkien, weißt du?
Ja.
Und da dachte ich mir so, krass, was für eine Brille man auf hat, wenn man sich mit diesem Typen befasst, dass man alles irgendwie so, ja, ja, klar. Und ich will jetzt nicht sagen, Tolkien hat sich seine Handschrift vom Observer abgeguckt, aber es scheint halt keine unübliche Schriftart gewesen zu sein in der Zeit. Also das nur so ein ganz kleines Bonbon noch zum Schluss dieser Sonderfolge.
Dann würde ich sagen, schließen wir das Jahr.
Das Jahr?
Ja, es kommt am 31.12. raus.
Ach so, unser Jahr. Weißt du, ich dachte mir, hä?
Ich lasse davon nochmal, weil dann kann ich... Dann würde ich einfach sagen, schließen wir mit dieser Brille das Jahr 2025 ab.
Das ist doch gut.
Lass uns einfach mal schauen, nächstes Jahr geht's weiter. Ich weiß gerade nicht, wann der nächste Brief besprochen wird, aber er hätte ja jetzt genug Content in den letzten Wochen.
Ja, es wird auf jeden Fall Brief 27 sein. Das wissen wir. Ja, gut, lieber Tobias, dann vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Raussuchen und Observieren des Observers.
Des Richtigen, wohlgemerkt, das ist richtig, ganz wichtig. Nimmt immer den richtigen Observer.
Oh mein, ja. Na gut, lieber Tobias, vielen Dank auch für dieses tolle Jahr mit Tolkiens Briefen.
Ja, so viele Briefe haben wir, ich glaube, in den ganzen Jahren zusammengenommen vorher nicht veröffentlicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Von daher ganz lieben Dank. Und natürlich auch an euch alle da draußen, die uns zuhören, die uns unterstützen, die einfach da sind und mitfiebern, vielleicht ja auch mit Tolkien und mit uns. Und ja, falls euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder ihr was loswerden wollt, Kritik, Lob, sonst irgendwas, beste Zeit dafür jetzt. In diesem Sinne kann ich eigentlich nur noch sagen, wie immer, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions. Im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.